Es ist tatsächlich, wie du gesagt hast, ein Vortrag, der aus dem Dunstkreis meines Habilitationsprojektes kommt. Der Titel ist Philokratia. Es geht im weitesten da um Bewegtbilder und wie sie ein amerikanisches Konzept politischer Freundschaft imaginieren. Und dieser Vortrag steht also im Kontext meiner Arbeit an diesem Thema und ich bin sehr darin eingelassen. Und vielleicht wird das Ganze, was ich heute vorstelle, erst in diesem Horizont ganz plausibel. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass Sie erst meine Habil gelesen haben müssen, damit das so ein bisschen Substanz bekommt, was ich sage. Das ist die eine Vorbemerkung. Die andere Vorbemerkung, die ich noch voranschicken möchte, ist, es wäre möglich gewesen, dass wir uns den Film im Rahmen des Vortrags zur Gänze anschauen. Es geht hauptsächlich um einen Film, Manhattan, 1921. Der ist nur ungefähr 10 Minuten lang. Ich habe mich nichtsdestoweniger dagegen entschieden, aus mehreren Gründen. Das eine ist, wahrscheinlich kennen doch einige von Ihnen diesen nicht ganz unbekannten Film. Das zweite ist, wenn das nicht der Fall ist, können Sie ihn ganz leicht auf YouTube sich anschauen. Und das dritte und vor allem das Wichtigste ist, dass ich quasi Bildcollagen, Bildausschnitte zusammengestellt habe, die der Ordnung meines eigenen Arguments folgen. Ich habe den Film auseinandergenommen und ihn in Stücken wieder neu zusammengesetzt, um mein eigenes Argument damit zu stützen und alles, was dem widersprechen könnte, rausgenommen. Aber letzten Endes haben doch fast alle Bilder des Filmes dann Eingang in die Präsentation gefunden. Das ist ein bisschen experimentell auch. Ich werde nämlich, wenn ich über die entsprechenden Bildtypen spreche, die im Hintergrund in meinem Rücken laufen lassen. Das heißt, da verwebt sich Diskurs und Bild und ich hoffe, das überfordert nicht die Aufmerksamkeit. Man muss gucken, was dabei rauskommt. Ich habe so ungefähr die 45-Minuten-Marke darauf gezielt und ich glaube, ich werde sie auch treffen. Und ja, das ist eigentlich alles, was ich dem vorausschicken möchte. Das Ganze teilt sich in 8 kleine argumentative Kapitel. Das erste Kapitel heißt sich seitlich aus dem Staub machen. Alle Bedeutung kommt aus dem Gegensatz. Immer 2 virtuelle Terme, deren einer aktualisiert und deren anderer zurückgewiesen wird. So Roland Barthes gleich zu Beginn seiner Vorlesung zum Neutrum am Collège de France 1977. Zitat, der Sinn beruht auf dem Konflikt und jeder Konflikt ist sinnerzeugend. Was aber Barthes antreibt, nicht allein zu seiner Vorlesung, das ist eben das Begehren nach dem Neutralen, der Versuch und die Versuchung, den unerbittlichen Binarismus der Sinnerzeugung, die ganzen Anmaßungen und Terrorismen, die damit verbunden sind, zu meiden und nicht in den Konflikt einzutreten. Er sagt, das Begehren des Neutrums, sage ich also, sagt Barthes, sage ich also, ist durch Vertiefung die Ablehnung des reinen Protestdiskurses. Auch die Form seines und meines Vortrags folgt dabei genau diesem Begehren. Es geht ihm statt um Definitionsarbeit, statt um festzulegen, was das Neutrale nun eigentlich sei, um eine Beschreibung seines Gegenstandes, die Faser für Faser, wie es da heißt, das Gold, die Goldfäden herauslöst, ums Auszupfen von Nuancen, sich nicht mit Antinomien bewaffnen, sondern den Gegenstand mit einem Blickstreifen, der kleinste Unterschiede sichtbar macht. Darum eine Vorlesung als Abfolge von undogmatischen Figuren, die etwas, ihr Thema, kontinuierlich variieren lässt. Und vielleicht, wie Barthes knapp hinwirft in seinem Text, der kein Text ist, sondern nur eine redigierte, ein Vorlesungsskriptum, vielleicht unter dem Eindruck der Untersuchungen von Deleuze. Die Fußnote seines Redakteurs vermutet da einen Hinweis auf die Passagen zum Werden oder zum Ritornell in den 1000 Plateaus, auch wenn die erst 2 Jahre später erscheinen werden. Aber tatsächlich macht man eine gewisse Affinität im Duktus aus, wenn sich einerseits Deleuze, Guattari zum Konzept der Einheit äußern, die man sich stets als Grundlage aller binären Spaltung und Konfrontation vorstelle. Jedes Mal, wenn wir dieser Formel begegnen, haben wir es mit dem ältesten und am meisten ausgelaugten Denken zu tun. Und wenn andererseits Roland Barthes dem ganzen Abendland eine allgemeine Agonistik, eine Wertschätzung des Konflikthaften attestiert. Der Satz, dass alles im Universum, die Welt, die Gesellschaft, das Subjekt, das Reale, vom Konflikt gezeichnet sei, es gibt kaum einen größeren Gemeinplatz. Aus zwei Gründen dieses Befragen der Opposition am Anfang meines eigenen Versuchs im Mediendenken. Zum einen, um meinen Ausweg aus dem historischen Diskurs der Avantgarden zu markieren. Denn die Avantgarde vertritt bereits als militärischer Begriff seit dem Mittelalter und genauso in seiner Wendung ins Politische bei vor allem den Saint-Simonisten, bei Marx und genauso in seiner Wendung in der Übertragung auf die Kunst ein Konzept des revolutionären Antagonismus. Und was ihren Selbstbeschreibungen und ästhetischen Projekten derweil abhanden kommen mag, das ist die kleine Abweichung. Die Avantgarde ist less flexible and less tolerant of nuances, sagt ihr Biograf Matei Călinescu. Im selben Maß aber, wie sie auf der Opposition beharrt, verliert die Avantgarde an Leuchtkraft oder an Reiz, für mich zumindest. Es erschiene mir wie eine undankbare Plackerei im historischen, wenn ich über die Avantgarde im Allgemeinen oder auch nur über die amerikanische Avantgarde Auskunft geben sollte. Stattdessen streift mein Blick eben nur einen Film, um womöglich einige seiner Nuancen auszuzupfen. Manhattan, ich habe es erwähnt, von Paul Strand und Charles Sheeler. Dies ist freilich der Film, den die einschlägige Literatur einmütig als den ersten Moment, den Ursprung, den Gründungsmoment amerikanischer Film-Avantgarde tituliert. Damit beginnt alles. Damit beginne alles, Konjunktiv 1. Kurz, der plakatierte Titel meines Vortrags verspricht zu viel. Es geht nicht um die amerikanische Film-Avantgarde. Aber um Teilchenbewegungen zu beobachten, gilt es, sich dem großen Revolutions-, dem Protestdiskurs zu entziehen und stattdessen die kleinstmöglichen Bilder aufzusuchen, der Avantgarde als einer Agonistik auszuweichen oder, wie es Barthes für sich in Anspruch nimmt, sich seitlich aus dem Staub zu machen. Den zweiten Anlass bildet eben jene einschlägige, eben erwähnte einschlägige Literatur zu Manhattan. Denn alle Artikel und Buchkapitel verstehen diesen Film ganz wie die ganze Avantgarde selbst als eine Konstellation von Kontrasten. Ungefügig, schlimmstenfalls sogar unbeholfen, als Widerspruch zwischen modernistischem Fortschrittsglauben einerseits und nostalgischer Naturbeschwörung andererseits, abstrakter Fragmentierung und narrativer Schließung, Standbild und Bewegtbild, Bewegtbild und Schriftbild und so fort. Der Dualismus insistiert da auf inhaltlicher, auf formaler, auf medialer, nicht zuletzt auf politischer Ebene. Und im Bemühen um ein hoffentlich feiner gekörntes Bild ließe sich mehr erreichen, wenn man statt den Antinomien den anomischen Dynamisierungen der Bilder von Manhattan folgte, den ja nicht linearen, den molekularen Bewegungen im Gefüge des Films. Zweites Kapitel. 1917 lernen Sie sich in der von Alfred Stieglitz gegründeten Gallery 291 an der Fifth Avenue kennen. Paul Strand, der, so ließe sich vielleicht sagen, sozialanthropologische Fotograf, und Charles Sheeler, der präzisionistische Maler. Beides sind keine Filmemacher gewesen. 1919 lädt dann Sheeler den ebenfalls von der Eleganz feinmechanischer Apparate angetanen Strand in sein New Yorker Apartment ein, um ihm seine für $1,600 neu angeschaffte Filmkamera vorzuführen, eine in Frankreich hergestellte Debris Interview Typ E. Und bei dieser Gelegenheit und angesichts dieser Kamera, so geht die Legende, entsteht der Plan zu einem Gemeinschaftswerk. A kind of experimental film about New York, das ist eine autobiografische Äußerung von Strand. A kind of experimental film about New York, a silent film carried along by the titles which we took from Walt Whitman's poem. Eigentlich müsste es Poems heißen. Es sind Zitate aus, ich glaube, mindestens 8 Gedichten von Whitman da drin verarbeitet. Und was beide neben ihrer Technikbegeisterung verbindet, das ist nicht zuletzt ein politisches Anliegen. Namentlich die Stadt durch ihre ästhetische Sublimation und geometrische Abstraktion als einen Lebensraum zu entdecken, mit dem der Mensch im Einverständnis zu stehen vermag. Also weit ab von den uns so vertrauten Kritiken entfremdeter und entmenschter Moderne geht es um eine von Maeterlinck und von Bergsonscher Lebensphilosophie angeleitete Offenbarung organischer wie spiritueller Kräfte zur sozialpolitischen Erneuerung der Industriegesellschaft. Strand und Schielers akkuraten Bildformen ist darum zu tun, unter der aufgewühlten Oberfläche des Urbanen das Wirken universeller ethischer Normen zu belegen. Das ist freilich ein ganz anderes politisches Projekt als noch dasjenige der sogenannten Progressive Era vor dem Ersten Weltkrieg, nur wenige Jahre zuvor, mit ihrem Kampf um das Frauenwahlrecht und die Einwanderung, mit den nationalen großen Initiativen zur Sozialhygiene, die Wohnungsbedingungen des Proletariats, Kampf gegen die Tuberkulose, den großen Streikbewegungen und so weiter. In recht unbehaglicher Erinnerung an den Krieg und überhaupt die Entscheidung zur Teilnahme am Ersten Weltkrieg und mit genauso unbehaglichem Blick hinüber zu den neuen Sowjets begegnen die Vereinigten Staaten der Zwischenkriegszeit dem revolutionären Eifer eher mit Misstrauen. Leitbegriff ihres politischen Diskurses ist ein ausgeglichener Middle State zwischen Subjektivierung, also der Gründung des Einzelnen einerseits, und Taylorschem Management der ganzen Gesellschaft. Also es geht nicht länger um die Rechte, sondern um den rechten Platz des Arbeiters. Nicht um den Konflikt mit dem Fabrikanten, sondern zwischen schöpferischer Befriedigung und Beteiligung am segensreichen Fortschritt um die geistige Versöhnung mit der eigenen Tätigkeit. Und auf einer Stufe mit dem Arbeiter oder Handwerker als dem Produzenten der Zivilisation steht der Hersteller von Bildern. Der Fotograf und Filmemacher ist nur ein weiterer Spezialist auf seinem Gebiet, der im Umgang mit seinem Material erfahren ist wie andere mit Mörtel oder genietetem Stahl. Wer darum nach der kanonischen Figur des Proletariers Ausschau hält, um an Manhattas Bildern einen vielleicht allzu offensichtlichen klassenkämpferischen Impetus abzulesen, der mag zwar auf eine Gruppe von Arbeitern stoßen, die in der Ausschachtung für ein Hochhausfundament Steinbrocken zertrümmern, aber im Verein mit Whitmans recht gravitätischem Zwischentitel »The Building of Cities, The Work of Walls and Ceilings« und als in Untersicht verklärtes Silhouettenspiel gerät die Lohnarbeit zur Errichtung der ganzen modernen Kultur. Anstatt nun daraus den Schluss zu ziehen, Manhattan sei devoid of political, social or cultural value and therefore removed from the everyday practice of urban life, nur eine übrigens der vielen ähnlich lautenden Lesarten, müsste man jenen politischen Wert vielleicht an anderer Stelle suchen. Nicht im Bild des Proletariers, sondern in einer besonderen Form oder Wahrnehmung. Nicht in einer ökonomisch fundierten Ideologiekritik, sondern in einer Physik der Bilder selbst. Was Fraser Cox als Finer Politics bezeichnet und der Sozialhistoriker John P. Diggins als linken Lyrizismus, als Projekt jener Lyrical Left, der auch Strand und Schieler zuzurechnen sind, eine gesellschaftliche Erlösungsvision durch die mediale Bearbeitung von Welt- und Bildmaterial zu formulieren. Die Wahrnehmung also ist es. Zuerst ist da wohl vom Festen zu sprechen, von der festen Wahrnehmung, durch die Deleuze den allerersten Typ des Wahrnehmungsbildes gekennzeichnet sieht, das seinerseits, wie Sie ja wissen, wieder den ersten Typ des Bewegungsbildes darstellt. Das Bild einer festen Wahrnehmung ist vor allem dadurch kenntlich, dass es eine privilegierte Blickinstanz, ein denkendes Bild, in die Mitte der Welt stellt. Jemand oder etwas, also eine sensorische Fläche oder der Kameraapparat, nimmt aus relativer Distanz das Universum der Dinge und Bilder wahr. Das heißt, es tritt mit ihnen in ein Verhältnis der Affizierung. Und so fängt Manhattan nach einer Titelkarte aus Whitman's City of Ships an, mit einem Blick vom Wasser der Hafenbucht auf die Südspitze der Insel, der Anleger der Staten Island Fähre, dahinter das Panorama von Whitehall bis zum Bankers Trust Building. Obwohl dieser erste Augenblick der Avantgarde, ist es zugleich noch Vergangenheit, an die sich Manhattan da zu erinnern scheint. Das Wahrnehmungsbild nämlich des ganz frühen Kinos in den ersten Einstellungen, wie man es etwa kennt aus Skyscrapers of New York City oder Panorama Waterfront, die beide 1903 von der Edison Company hergestellt worden sind. Als Ansicht aus einiger Entfernung gibt sich die Welt stabil. Der Abstand vermittelt, dass wir es mit einer Bildwelt zu tun haben, die sich panoramatisch für und um den Betrachter organisiert. Und nicht zuletzt darum ist eben die Totale auch der Archetyp des Wahrnehmungsbildes für Deleuze. Dabei siedelt dieser Blick zwischen einem subjektiven und einem objektiven Pol. Der subjektive besteht in der Wahl eines definierten Ausschnitts, um aus der Menge aller Elemente, Piers, Gebäude, Himmel, Schiff, Rauchfahne, Straßenbahn, ein gerahmtes Bild zu konstruieren. Derweil aber lässt eben jeder Schwenk oder Umschnitt, also jede Rekadrierung, einen neuen und zuvor verborgenen Teil der Welt ins Bild eindringen. Es tendiert zum Unselektierten, das dann eben mit der Sache zusammenfällt. Universelle Variation, totale Wahrnehmung. Und damit zum objektiven Pol. Was deshalb in der festen Wahrnehmung insistiert, das ist der ganze Kosmos, die objektive Präsenz von allem. Solch ein Bild übersteigt die natürliche Wahrnehmung in Richtung auf eine Vielfalt körperloser und nichtmenschlicher Orientierungen. Das heißt auch, es entsteht ein Affizierungszusammenhang zwischen Blickpunkt, Blicksubjekt, Blickpunkt einerseits und Horizont, der nun zum Horizont des Blickpunkts wird. Mit Deleuze, wenn das Universum der Bewegungsbilder zu einem der spezifischen Bilder, also nach Bergson, auf den sich Deleuze ja bezieht, ist alles, was es überhaupt gibt, in irgendeiner Weise Bild. Das heißt auch wir. Bild ist das, was Reize aufnehmen kann, die verarbeitet, darauf in irgendeiner Weise reagiert. Und damit sind wir als Sehende ebenfalls Bilder wie alles andere Existierende auch. Also wenn das Universum der Bewegungsbilder zu einem der spezifischen Bilder, das in ihm ein Zentrum bildet, in Beziehung gesetzt wird, krümmt sich das Universum und umschließt das Bild, organisiert sich als dessen Umgebung. Die Welt hat eine Krümmung bekommen, sie ist Peripherie geworden, bildet einen Horizont. Der Abstand entspricht genau einem Strahl, der von der Peripherie zum Zentrum geht. Sobald ich die Dinge wahrnehme, wie sie sind, erfasse ich die mögliche Aktion, die ich unternehmen kann und im gleichen Moment natürlich auch die Wirkung, die diese Dinge auf mich haben. Was der erste Bildtyp, die feste Wahrnehmung in Manhattan, also hervorbringt, eine Vorstellung der Welt als objektive Wirklichkeit, Straßengebäude, die Menschen darin und dahinter, die zugleich zum Umkreis einer empfangenden Instanz wird und zum unabweisbaren Einfluss auf deren Blick. Die Wechselwirkung zwischen dem selektiven Standpunkt auf dem Deck der Fähre am Anfang des Films, auf dem Dach des Hochhauses, hinter der steinernen Balustrade und dem Panorama, das sich darum herum entfaltet und sich stets zur unvermittelten Realität dann erweitert, also die Stadt, die Dinge, die ganze Welt, bringt auch einen ersten Typ der Politik ins Spiel. Denn schließlich geht es dem Film ja um eben dies, um die Kopplung von Wahrnehmung und Sozietät, von Ästhetik bzw. Ästhesis und urbaner Gesellschaft. Die Bildpolitik der festen Wahrnehmung bestünde wohl in ihrer Art der Perzeption von Nahem und Fernem oder besser in der Verstrickung des Subjektiven mit dem Horizont der Totalen. Und um das zu untermauern, berufe ich mich immer noch auf meinen Gewährsmann Deleuze, diesmal aber auf eine ganz andere Stelle bzw. Quelle, nämlich auf seine Erläuterungen zu einer linken Weltwahrnehmung in seinem enzyklopädischen Fernsehinterview, das er mit Claire Parnet geführt hat, mit dem Titel L'Abécédaire.
Wenn man mich bitten würde, links sein zu definieren oder die Linke, dann würde ich zweierlei sagen. Es gibt zwei Arten. Und auch hier ist es zuallererst eine Sache der Wahrnehmung. Es gibt eine Wahrnehmungssache. Die Wahrnehmungssache ist folgende. Nicht links zu sein bedeutet was? Nicht links zu sein ist ein bisschen wie eine Postadresse. Von sich ausgehen. Von der Straße, in der man wohnt, der Stadt, dem Land, den anderen Ländern und immer weiter weg. Man beginnt bei sich selbst und insofern man privilegiert ist, in einem reichen Land lebt, fragt man sich, wie stellt man es an, dass diese Situation andauert? Man spürt wohl, dass da Gefahren lauern, dass all das nicht von Dauer sein kann, dass es zu aberwitzig ist, das ist gut, aber wie stellt man es an, dass das andauert? Und man sagt sich, oje, die Chinesen, sie werden, aber sie sind weit weg, also wie stellt man nur an, dass Europa weiter besteht und so weiter? Links zu sein ist genau das Gegenteil. Es bedeutet, wahrzunehmen, man sagt, dass die Japaner so wahrnehmen, anders als wir. Nehmen sie zuerst den äußeren Umkreis wahr? Also Sie würden also sagen, die Erde, der Kontinent, sagen wir Europa, dann Frankreich und so weiter, dann die Rue de Bizerte und dann ich. Das ist ein Wahrnehmungsphänomen. Zuerst nimmt man den Horizont wahr, am Horizont sieht man...
Besonders links sind Sie ja noch nicht.
Das ist nicht aus Großzügigkeit, ja, stimmt schon, aber der Einwand ist, das ist kein Grund. Links sind sie eben dadurch, durch ihr Verhältnis zur Adresse, zur Postadresse sind sie links. Du siehst zuerst den Horizont und da liegt die Gewissheit, dass das nicht andauern kann, unmöglich.
Es war mir ein Anliegen, das zu zeigen, zumal oder gerade weil, wie Sie wissen, Österreich gestern gerade noch seine Seele retten konnte. Deswegen ist jede linke Stimme willkommen. Gut, ich glaube... Man muss nicht allein dem Metaphorischen vertrauen, wenn man den sehr konkreten Horizont der Stadtlandschaft New Yorks mit jenem Horizont assoziiert, an dem die Weltwahrnehmung eines linken Bewusstseins beginnt. Denn wie sich der panoramatische Blick von Manhattan, gerade im Modus der Totalen und des Wahrnehmungsbildes auftut, ist es Deleuze ganz offensichtlich ein Anliegen, dass auch der andere keiner Moral oder schönen Seele bedarf, sondern ebenso und ausschließlich eine bestimmte Wahrnehmung. Une affaire de perception. On perçoit d'abord l'horizon. Was Bergson als die zentrale Fähigkeit aller Weltelemente begreift, die Wahrnehmung, wird so zuerst zum Ursprung der ganzen Filmtheorie von Deleuze und dann etwa zum Merkmal einer spezifisch linken Sensibilität. Und dazu ist es hier wie dort der Strahl vom weitesten zum engsten Kreis. Die direkte Anwesenheit des objektiv Entferntesten für das Subjekt, die Affizierung des Bildes durch das Orchon, auch das politische Orchon, die das Begriffspaar von objektiver und subjektiver Wahrnehmung zusammenführt mit dem linken Denken. In Manhattan also zunächst das Perzeptionsbild und die feste Wahrnehmung auszumachen, das böte sich als ein erster Schritt an, um hier eben das Politische im Lyrischen und nicht im Bildinhalt, also in der Ästhetik und nicht im Objekt zu entdecken. Derweil sind wir ja eigentlich auf dem Weg von einer festen zur gasförmigen Wahrnehmung und von einer vielleicht linken zu einer spezifisch amerikanischen Politik, die sich dann in einem ganz anderen Bildtyp erweisen soll. Wie also geht jenes Ensemble von Objekten und Blick in einen anderen Aggregatzustand über? Wo endet in Manhattan die Festkörpermechanik und Geometrie? Und für diesen Moment möchte ich ein Denkbild einführen, einen Augenblick, der im Strom des Films, wenn man ihn so sieht, ganz leicht zu übersehen ist. Am Rande unserer Wahrnehmung geschieht da etwas Ungeheures. Wenn, falls wir so aufmerksam sind, dass uns die Atome selbst nicht entgehen. Eine der frühen Einstellungen des Films. Da sind also zuerst die Fährpassagiere als räumlich und politisch gleichgerichtete Teile scheinbar, die entlang der materiellen Umstände, nämlich der umstehenden Architekturelemente, in das stabile Kraftfeld der Stadt eingeführt werden. Wenn man aber von der bisher molaren zu einer molekularen Wahrnehmung wechselt, sehen wir kein Bild mehr, das uns womöglich eine homogene Masse präsentiert oder den Gegensatz zwischen Masse und Individuum, sondern was wir sehen, ist ein Passant, der sich aus dem Gleichlauf löst, indem er, ohne ihrer Kraft etwa entgegenzutreten, einen unberechenbaren Sprung vollführt. Er wechselt die Bahn, ohne dabei eine Stockung zu bewirken. Nichts als eine scheinbar folgenlose Verwirbelung. Das ist eine Bewegung oder Protobewegung, die die antike Naturphilosophie, die Atomistik seit Heraklit als Klinamen bezeichnet. Das Klinamen gehört zum Wesen des Atoms und bringt ein schöpferisches Moment in die sonst einmütige Orientierung der Materie ein. Eine in der Natur des Elementarteilchens angelegte Abweichung, ein Abirren. Wenn sich die Körper im Leeren mit senkrechtem Falle bewegen durch ihr Eigengewicht, so werden sie wohl in der Regel irgendwo und wann ein wenig zur Seite getrieben. Doch nur so, dass man sprechen kann von geänderter Richtung. Wichen sie nicht so ab, dann würden wie Tropfen des Regens gradaus alle hinab in die Tiefen des Leeren versinken. Keine Begegnung und Stoß erführen alsdann die Atome. Niemals hätte daher die Natur mit der Schöpfung begonnen. Diese spontane und infinitesimale Abweichung also ist der Grund für alle Kreation. Ohne dass etwas geschieht, dass etwas springt und kollidiert, gäbe es nichts zu sehen. Das Klinamen verursacht Wirbel im sonst laminaren, ungestörten Fluss der Materie. Eine solche geringe Verschiebung im Bildarrangement von Manhattan würde nun zweierlei leisten. Zum einen markiert sie den Phasenübergang von der festen zu einer flüssigen, gleichsam aquatischen Wahrnehmung. Denn die spontane Abweichung gehört gänzlich dem Fluiden an, findet nicht nur im Flüssigen statt, sondern stellt der molaren Welt eine hydraulische Welt entgegen. Die 1000 Plateaus identifizieren das Modell von Lucrez als ein Modell des unbedingt Fluiden und der Mechanik von Flüssigkeiten. Zitat: In der Tat konnte das Atom in der Antike von Demokrit bis Lucrez niemals von einer Hydraulik oder von einer verallgemeinerten Theorie von Fluktuationen und Strömungen getrennt werden. Man versteht nichts vom antiken Atom, wenn man nicht sieht, dass es die Eigenschaft hat, zu fließen und zu strömen. Zum anderen bezeichnet das Klinamen den Einsatz einer anderen Politik. In seiner verzweigten Rezeption, bei Bergson taucht es auf, bei Marx, in Deleuze' Logik des Sinns, auch im Bewegungsbild, zuletzt wohl, zumindest ist das die letzte Stelle, wo ich drauf gestoßen bin, in Jean-Luc Nancy's Singulär Plural sein. Also in dieser Rezeptionskette deutet sich an, wie das Klinamen von der Physik in die Philosophie des Nichtlinearen, in die Ethik und in die politische Theorie wandert. Das Kliemann, das dem Teilchen nicht bloß als nachträgliche Abweichung hinzugezählt ist, sondern immer schon sein Wesen ausmacht, erscheint da als das grundsätzlich Diverse. Also kein summarisches Ganzes, keine Totalisierung, in der dann eben Subjekt und Objekt noch auseinanderzuhalten wären, sondern reine Relation durch die Kollision, durch das Zusammentreffen und wieder Auseinandertreiben. Das Und, dieses und jenes, also lockere Konnexionen, die sowohl die Filmform betreffen mögen, als auch die amerikanische Gemeinschaft. Das Kliemann wäre das genetische Element einer ästhetischen wie auch einer politischen Montage. Mit Blick auf die Übergänge zwischen den unterschiedlichen Aggregatzuständen des Festen, des Flüssigen und schließlich dann auch des Gasförmigen, auf eine molare bzw. molekulare Wahrnehmung in Manhattan, bezeichnet das Kliemann also die Schwelle zur nichtmenschlichen Wahrnehmung jenseits der Panoramen des Hafenkais und der Gebäude. Tatsächlich nennt Deleuze das Kliemann des epikureischen Materialismus das Herkunftselement einer gasförmigen Wahrnehmung der Bilder. So gelangen wir zum zweiten Bildtyp von Manhattan. Die Festkörper gewinnen an Elastizität, der Blick irrt ab, das Flüssige, das Wasser dringt ein und setzt Film und Gemeinschaft in eine Art der changierenden Bewegung. Das Filmbild ist nicht länger privilegiertes Zentrum, Wahrnehmungszentrum. Es beginnt selbst, sich auf und in die Bewegungen seiner Umgebung einzulassen. Keine Komposition von Objekten, vielmehr Materieschwingungen mit einer Vorliebe für das Wasser. Statt bewegter Festkörper nunmehr Flüssigkeiten von der Industrie zu ihrem maritimen Hintergrund. Wie es Deleuze im Bewegungsbild für Renoir oder Epstein beschreibt, beginnt Manhattan zögerlich, aber wie ich finde doch merklich, die Wahrnehmung zu Lande aufzugeben. Der Film nähert sich dem Flusslauf und der Bucht, sowohl geografisch als auch in seinen Bildern. Zunächst hält er sich noch an die Grenze zum Land, an die Trennlinie zwischen den alten Hebevorrichtungen, dem Dampfbagger, den eisernen Anlegepiers einerseits und der flimmernden Bay, den Bugwellen, den kreisenden Abdriften der Schiffe andererseits. Bald aber schaut Manhattan über diese Schwelle hinaus bis zur Auflösung der Körper. Das Bild wechselt zur Vibration, zu Licht, Dunst und Meer, in dem dann nur noch, man könnte sagen, verstreute Trümmer, Überbleibsel des Molaren an der Oberfläche treiben. Um jetzt aus dieser rematischen Wahrnehmung, Rema hat in diesem Fall übrigens nichts mit dem Rheuma, also dem Ziehen oder dem Fluss zu tun, sondern bezieht sich auf Rima, das griechisch das Verb ist. Im Gegensatz zu dem Substantiv der festen Wahrnehmung haben wir es hier mit einer Wahrnehmung in Verben, das heißt in Prozessen und in Tätigkeiten zu tun. Also um aus dieser rematischen Wahrnehmung eine Politik abzuleiten, mag man sich zuerst wohl an die Bilder von der See halten wollen, und das tut das Bewegungsbild, also die Schleppkähne, Leuchttürme, Fischerboote von Epstein oder in den Filmen von Jean Grémillon. Im Wasser und im Fluiden nämlich zeige sich, so eben das Bewegungsbild, dass sich der Mensch, Zitat, überall, auch zu Lande, in der Lage einer schwankenden, schwebenden, fluktuierenden Bevölkerung befindet, eines Seevolkes, das zur Aufdeckung und Transformation der in einer Gesellschaft auf dem Spiel stehenden ökonomischen und kommerziellen Interessen imstande ist. Zitat Ende. So wäre es die Bodenlosigkeit der Existenz, die dem molaren Bild ein Ende setzte und zugleich die Seeberufe oder das Leben zur See zum Typus allen entwurzelten Lebens machte. Das Meer als Ausdruck einer generellen Verflüssigung gesellschaftlicher Bedingungen. Auf diese Weise aber, als Metapher eines prekären Daseins, bliebe das Flüssige immer geknüpft an Vorstellungen des Verlustes, nämlich an Vorstellungen des festen Bodens, der Erde, der festen Welt, die uns abhanden gekommen ist. Aber weil es Manhattan sicherlich nicht um eine Diagnose einer bodenlosen Moderne geht, sondern eher um die lyrische Möglichkeit einer neuen Form von Gemeinschaft, einer vielleicht spezifisch amerikanischen Form von Gemeinschaft, müsste man wohl eine bessere und eine frohere Politik suchen in den Turbulenzen, die im Wasser ebenso wie in den Mengen der Menschen in diesem Film aufbrechen. Und vielleicht stellt es kein allzu großes Risiko dar, Walt Whitman, das heißt den amerikanischen Lyriker oder Amerika als Lyrik, als den Wortgeber für eine solche Bildpolitik heranzuziehen. Lyrik als Theoriefundament, das ist vielleicht doch ein großes Risiko. Die Titelinserts für Manhattas Bild aus Dunst und Wasser sind Whitmans Text Crossing Brooklyn Ferry entnommen. Darin vereint der Fluss nicht lediglich vergangene und zukünftige Generationen über die Zeit. Der East River, die Wellen, Strudel und Lichtflecken, die Reflexionen geben Whitman zugleich Anlass, ein gegenwärtiges Volk zu imaginieren, das sich nähert oder vorübergeht, die vielen in the street or ferryboat or public assembly. Seine Vorstellung eines Kollektivs, das sich trifft, grüßt, auseinandertreibt, ist im Wasser selbst angekündigt. Dessen Strömung, rushing so swiftly and swimming with me far away, ist das Medium, in dem dieselbe unmessbare Bewegung erscheint, wie sie zugleich in der Menge der Passagiere an Bord und im ganzen amerikanischen Volk statt hat. Der Flux als Ereignis assoziiert also mindestens zwei Sphären, nämlich Wasser und Gemeinschaft, ohne dabei aber die eine zum Bild oder nur zur Metapher der anderen zu degradieren. Es geht nicht darum, dass das eine durch das andere repräsentiert würde. In Whitmans Flussquerungen zeichnet sich, so Urs Stähli, Zitat, eine Grammatik kollektiver Bewegungen ab, die nicht zwischen menschlichen und natürlichen Bewegungsformen unterscheidet. Zitat Ende. Manhattan übernimmt diese Grammatik, gewendet nun als Modus filmischer Wahrnehmung. Man sollte meinen, damit hätten wir eigentlich uns weit genug entfernt von der Mechanik der Stadt und der Frage nach dem Arbeiter darin. Damit hätten wir das Bild der Linken durch ein lockeres Gefüge von Partikeln ersetzt, die sich jetzt dann heterarchisch und in variablen Distanzen zu Amerika zusammenfinden. Es scheint aber, als sei das Flüssige immer noch zu konsistent, nicht hinreichend differenziert. Die Beziehungen im Flüssigen sind noch zu innig. Während das Bild des Wassers keine Subjektivität mehr besitzt und eine elementare Veränderlichkeit verwirklicht, bleibt es selbst, wie das menschliche Auge oder der Aufnahmeapparat anstelle des menschlichen Auges, doch relativ unbeweglich. Das meint Deleuze, wenn für ihn mit Blick auf Sieger Werthoff jetzt, also die gasförmige Wahrnehmung ist bei ihm gekoppelt an den russischen Experimentalfilm. Also das meint Deleuze, wenn für ihn das flüssige Bild noch unzureichend sei, da es die Körnung der Materie nicht erreiche. Stattdessen gilt es, das desubjektivierte Bild, nun auch zu entmenschlichen, nicht nur das Subjekt loszuwerden, sondern den ganzen Menschen damit loszuwerden oder die menschliche Wahrnehmung. Darum führt Manhattan schließlich über die flüssige Wahrnehmung der Einzelbilder hinaus zu deren gasförmiger Verknüpfung. Fumée de New York, das ist der Titel des Films bei seiner Pariser Premiere 1922. Dieser Film hat ganz viele Titel, also wenn ich ihn Manhattan nenne, dann ist das nur eine Synekdoche. Anders als die gleitenden Adhäsionen des Fluiden ist das Gas ein Aggregat des Abstands. Es leistet nicht lediglich die absolute Mobilisierung aller Teile, sondern stellt eine Lockerung dar, die neben der freien Beweglichkeit der Partikel in Bild oder Kollektiv zugleich deren Verhältnis als relative Distanz kenntlich macht. Zuerst wieder das Gas als Figuration, könnte man sagen, oder als Inhalt, denn es erscheint in Manhattan wie das Cleanerman zunächst sichtbar im Bild. Anfangs sind das noch ganz vereinzelte Rauchfahnen, ein wenig Qualm aus Kaminen über den Dachlandschaften, Dampf, der über den Fassaden aufsteigt. Und bis hierher ließe sich, was jene einschlägige Literatur fast ausnahmslos tut, bis hierher ließe sich der Rauch als Bewegung verstehen, die mit der festen Umgebung in Kontrast steht. Wieder die Opposition. Also als Auflockerung der dominanten und dominierenden Geometrie oder als Element in einer Choreografie der End- und Verhüllungen, in einer Art Schleiertanz der Hochhäuser, die dieser Film vorführe. Aber das steht doch, denke ich, in Frage angesichts des eminenten Interesses des Films an solchen Bildern, die bald eben nichts weiter als Dampf und Rauch zeigen. Oft genug geht es Manhattan eben nicht um die relative, sondern um eine absolute Bewegung oder Beweglichkeit, ein Zerstäuben von Materie. Oft genug verliert der Film deswegen auch die Quelle einer Dampfwolke aus dem Blick und widmet sich allein dem bildfüllenden Phänomen ihrer Ballung und Verwehung. Das ist in dieser Montagesequenz ganz gut zu erkennen. Das ist eine Einstellung, wo man noch sehr viel Schiff sieht, wenn man es denn sähe. Und dann folgt eben eine, wo man in der linken Bildhälfte diese Schornsteine hat und rechts das bewegliche Wasser. Wir scheinen also von einem festen in ein immer flüssigeres Bild überzugehen und dann eine Einstellung, die quasi nur noch Dampf- und Qualmwolken zeigt und damit vielleicht sogar als Denkbild meines ganzen Argumentes angesehen werden könnte. Okay, ein andermal verschwindet dann die ganze Welt in einer solchen Wolke. Sie zergeht in milchiger Verteilung, bis der ganze Kader einer vollkommen weißen Fläche gleicht. Und dann steigt das Bild wieder aus diesem Weiß, aus diesem momentanen kurzen Weiß auf und es entsteht aufs Neue. Das ist entweder dieselbe Ansicht oder auch eine ganz andere, eine neue Einstellung, sodass man glauben will, sie habe sich erst aus diesen feinst verteilten Partikeln des Gases herausgebildet. Und dann wirkt der Dampf wie eine flüchtige Weißphase zwischen den Bildern, eine Unbestimmtheitszone, die den unmessbaren Abstand zwischen den Fotogrammen füllt. Zum einen also erweisen sich das Gas im Bild und das gasförmige Bild als eine wieder andere Weise der Verknüpfung. Wir treten ein in ein gekörntes Universum, in dem sich die Teile, die Teilchen begegnen und voneinander entfernen, in dem das Entfernteste miteinander in Kontakt tritt. Dies mit Deleuze das erste Kriterium einer vollends nichtmenschlichen, gasförmigen Wahrnehmung des Films. Das Gas, die lockere Verstreuung, ermöglicht es Manhattan, alles mit allem zu koppeln. Mensch, Brücke, Haus, Wasser, Wolke, Sonne, was auch immer. Jede Einstellung ist dabei befreit von den Bindungen an eine vorangehende und eine folgende. Zum anderen, das zweite Kriterium, beginnt der Film nicht nur die Welt, sondern sich selbst als Teil dieser Welt und als eine Kopplung von Elementen zu betrachten. Wie die Welt eine Kopplung von Elementen ist, betrachtet sich der Film selbst als eine ebensolche. Das Gas bewirkt die Ununterscheidbarkeit von Dingen, Pferdewagen oder Dunstwolke und dem Blickapparat selbst. Der Nebel, der die Leinwand besetzt und zum Weißbild tendiert, besitzt keinen strukturalen Wert mehr, sondern einen genetischen. Er ist das Bild einer Materie vor der Formung. Die Voraussetzung des kinematografischen, Licht und Leinwand, auf der alles erst Gestalt gewinnen muss. Und dazu verwandelt die gasförmige Montage jede der Einstellungen in ein Fotogramm. Unbeweglich kadriert, also der Film besteht aus, ich glaube, 64 oder 65 Einstellungen. In nur 4 dieser Einstellungen bewegt sich die Kamera, auch nur leicht, also meist unbeweglich kadriert. ohne Öffnung zum benachbarten Bild wirkt jedes Bild wie ein Einzelbild, ein atomares Teilchen filmischer Bewegung. Was sonst also in der Verkettung und Bewegung nicht mehr wahrnehmbar ist, das Urmaterial, die Genese des Filmischen, tritt in Manhattan an die Oberfläche. Der Film zerteilt seine Konnexionen und führt sie uns vor. Licht, Rahmen, Foto und die Abstände dazwischen. Deleuze fasst das in die Formel: der amerikanische Experimentalfilm, damit gut meint er den Experimentalfilm so ab den 60ern, der 60er und 70er Jahre, den er allerdings seinerseits wieder gleichsetzt mit dem russischen Film der 20er Jahre. Und ich frage mich, ob deswegen vielleicht auch ein früher amerikanischer Experimentalfilm wie dieser nicht als Vorgänger der 60er oder als Verwandter des russischen Films angesehen werden könnte, sodass das Argument von Deleuze also hier gilt. Welches Argument? Deleuze fasst das in die Formel: der amerikanische Experimentalfilm rekurriere auf die molekularen Kräfte des Kinos und mache damit die Intervalle, die Löcher selbst im Wasser sichtbar. Die Politik, die sich im Gasförmigen abzeichnet, wäre gleichermaßen eine der unendlichen Fügung, immer ein Element mehr, und des Granulats, der Körnung. Da bleibt noch zu vermerken, denn das ist das Erste, woran man denkt, wenn man an Gas und Dampf denkt, vielleicht. Da bleibt also noch zu vermerken, dass die Wolke hier keine entropische Welt bedeutet, die eine Differenz nur braucht, um dann zur Gleichverteilung und Gleichgültigkeit aller Teile überzugehen. Die Entropie ist vor allem ein politischer Mangel, weil sie die Differenzen und Intensitäten in einem einzigen umfassenden Feld aufhebt, identifiziert sie Deleuze als verstrickt mit dem gesunden Menschenverstand bourgeoiser Ideologie, die immer eine endgültige Vereinheitlichung anstrebe. Der gesunde Menschenverstand korrigiert die Differenz, er trägt sie in eine Mitte, die die Tilgung der Differenzen oder die Kompensation der Teile mit sich bringen muss. Da er sich zwischen den Extremen denkt, bannt er sie und füllt deren Zwischenraum. Der gesunde Menschenverstand ist die Ideologie des Mittelstands, der sich in der Gleichheit als abstraktem Produkt wiedererkennt. Er träumt weniger vom Handeln als von einer Handlung, die vom Differenzierten zum weniger Differenzierten führt. Er ist thermodynamisch. Während solch ein Denken entropischer Gleichverteilung ein unwahrscheinliches Differentes beharrlich in wahrscheinliche Einheitlichkeit transformiert, während wir so zum eingangs erwähnten amerikanischen Diskurs eines ausgeglichenen Middle State gelangen, muss unser Bild von Dampf und mein Bild von Dampf und Politik die Differenz weiterhin zu denken versuchen. Beides ist hier als energetischer Zustand zu verstehen, der nicht unweigerlich dem Wärmetod ausgeliefert ist, sondern eine dem Film wie der Gemeinschaft innewohnende Energie oder Intensität kenntlich macht. Der Dampf bildet sich da oder Gas ist, wo ein Unterschied beharrt, in der Montage wie auch im heterogenen Kollektiv. Der Dampf wäre deshalb die extensive Form der Intensität oder der Differenz, die im Sinnlichen des Films sich offenbart. Die Differenz als solche ist nicht wahrnehmbar oder kenntlich zu machen, ist nichts Sinnliches. Die Differenz im Sinne von Deleuze ist immer nur das, was das Differente ermöglicht. Und insofern wäre das, was wir im Film sehen, der Dampf, also das Differente als Zeichen oder als Rückverweis auf die Differenz, die solchen Bildern zugrunde liegt. Das gleicht nun recht genau dem Whitmanschen Konzept amerikanischer Politik. Was sie unablässig herstellt, sowohl die Whitmansche Dichtung als auch die amerikanische Politik nach Whitman, das ist eine Kollektion von unabhängigen und unterschiedlichen Teilen, Specimen. Kein vordenkliches Ganzes, keine Eins, sondern unendliche Fragmente, die in gewissem Abstand zueinander koexistieren. Zusammengehalten wird dieser intensive Verbund durch das, was Whitman Sympathie nennt. Sympathie wäre dann also die Basis einer Art Nahdistanz, die genauso das Verklumpen wie das Auseinandertreiben der Elemente der Menschen und Dinge verhindern kann. Nicht zu weit auseinander, nicht zu nah zusammen. Indem so die ganze gasförmige Lyrik Whitmans funktioniert, in Katalogen, Anhäufungen und Fragmenten, vom Fluss zur Wolke, erweist sich der Einsatz seiner Texte in Manhattan weniger motiviert durch deren womöglich romantisierenden, womöglich sozialutopischen Duktus, als vielmehr durch deren Form. Film und Dichtung folgen demselben Kombinationsprinzip, der fortwährenden Addition von Elementen, die auf der Differenz beharren. Ich folge also der Bewegung dieses ersten amerikanischen Experimentalfilms von der unmerklichen Irritation eines Blicks, den man zunächst meinetwegen modernistisch, utopisch, avantgardistisch nennen mag, über die Verlagerungen oder Phasenübergänge der Bildarrangements bis hin zum Gas. Und das betrifft die Bildinhalte von Manhattan, das betrifft im selben Maß die Kombination der 64 Einstellungen und nicht zuletzt betrifft das eine amerikanische Weise der Vergemeinschaftung, die die Menschen und Elemente der Welt als loses Gefüge denkt. Damit wäre Manhattan, der Film, in zugleich physikalischer, ästhetischer und politischer Hinsicht ein Experiment in Aggregatzuständen. Und es schlüge damit dem Filmbild wie der Bildpolitik statt des Gemeinplatzes einer Dialektik oder eines Konflikts die kontinuierliche Modulation vor. Und damit sind wir auch fast bei der Freundschaft oder der Philokratie schon angekommen. Und das war's, was ich Ihnen zu sagen habe. Dankeschön.